So, einen wunderschönen guten Morgen. Keine Angst, ich werde nicht singen. Ich habe heute eine Predigt vorbereitet. Schön, dass du da bist. Schön, dass du heute in diese Gemeinde dich auf den Weg gemacht hast und gekommen bist. Das Thema meiner Predigt heute ist, Glauben auf die Straße des Lebens zu bringen. Ja, was heißt das? Glauben auf die Straße des Lebens zu bringen. Neu entdecken. Neu auffrischen in deinem Leben. Und ich möchte euch heute eine Frage stellen, ganz am Anfang meiner Predigt. Und ich denke, es ist eine sehr, sehr steile Frage. Was soll auf deinem Grabstein stehen? Ja, denkst du vielleicht mal so, es ist ein bisschen düstere Frage, gell? Ich bin noch ganz jung, ich bin 20, 30 oder auch wenn ich 40 bin, dann mache ich mir überhaupt nicht solche Fragen. Aber weißt du was, wenn wir das bedenken, dass jeder Mensch ewig lebt und diese Zeit hier auf der Erde ist nur eine kurze Station, ein Punkt auf eine ewig lange Linie, dann ist es doch relevant, sich darüber Gedanken zu machen, was möchte ich für Hinterbliebene hinterlassen als Motto, als ein Nachlass, als ein Ausrufezeichen, als etwas, was mein Leben begleitet hat durch viele verschiedene Zeiten. Diese Frage, die ich euch heute mitgebracht habe, die ist mir persönlich nicht neu. Ich denke über 25 Jahre zurück in meine Heimat in Polen. Ich habe ein Seminar besucht und in diesem Seminar ist diese Frage von dem Gastsprecher gestellt worden. Und wir haben einfach darüber nachgedacht, Mensch, was heißt das denn eigentlich im Grunde genommen? Was soll auf meinem Grabstein stehen? Thomas Carey. Ich habe zwei Bücher von Thomas Harry, Pastor Thomas Harry aus der Schweiz gelesen. Er hat diese Frage nochmal in einem bestimmten Thema aufgegriffen und hat einfach gefragt, wenn du quasi auf dein Leben zurückblicken wollen würdest, was möchtest du alles erleben? Was möchtest du im Grunde, wie möchtest du denn leben, wenn du dein Leben einfach von hinten nach vorne betrachten würdest? Und diese Gastsprecher von dem Seminar, das ich besucht habe, hat dann erzählt von seinem Vater. Sein Vater ist gestorben und es war sehr harte Winter, minus 20 Grad. Und zu diesem Trauerfeier sind draußen ein paar hundert Menschen gekommen. Und weißt du was? Man hat es nicht verkürzt, man hat es nicht einfach in 5 Minuten abgehandelt, weil es eigentlich so kalt war. Sondern man hat sich Zeit gelassen für diesen Menschen, weil es wert war, Abschied von ihm zu nehmen. Und er hat gesagt, ich könnte auf seinem Grabstein hinschreiben, bei minus 20 Grad haben wir meinen Vater verabschiedet und es kamen ein paar hundert Menschen, um die letzte Würde zu erweisen, um Abschied von ihm zu nehmen. Und weißt du was, ich habe eine besondere Beziehung zu den Friedhöfen. Vor circa über 23 Jahren, meine Frau und ich haben uns auf einem Friedhof verlobt und wir sind über 22 Jahre glücklich verheiratet. Wir sind da spazieren gegangen irgendwo in Ostdeutschland, wo wir evangelisiert haben mit einer großen Gruppe von Kindern und Jugendlichen. Auf der Straße, wir haben Lieder gesungen, Theaterstücke gespielt und haben den Menschen einfach von Jesus erzählt, viele verschiedene Gespräche gehabt. Und so sind wir einfach in einer Pause einfach auf dem Friedhof gelandet. Gell? Und so kam das eine zu dem anderen. Und weißt du, das ist mir irgendwie ein Stück weit geblieben. Wenn ich spazieren gehe, von uns in Gemmering, nicht weit von unserem Haus entfernt, ist ein Friedhof, wo ich sehr, sehr gerne spazieren gehe. Und manchmal, wenn ich da einfach zwischen Gräbern mich bewege, es ist einfach sehr ruhig, ja, es liegt in der Natur der Sache. Es gab da ein Grabstein, was mich persönlich sehr angesprochen hat. Der Spruch, der da drauf steht, Gottes Wille kennt kein Warum. Gottes Wille kennt kein Warum. Boah, ich habe mir gedacht, echt eine steile Aussage, Gottes Wille kennt kein Warum. Was für eine starke Glaube hat derjenige. der sich sowas ausgedacht hat, hochwahrscheinlich der Verstorbene, der einfach auf seinem Grabstein hat sowas einfach schreiben lassen, irgendwie sowas sich im Vorfeld auszudenken, vielleicht im Angesicht des Todes, vielleicht im Angesicht einer schweren Krankheit. Echt ein starkes Stück, ein krasses Bekenntnis. Oder war das vielleicht jemand, der um den Verstorbenen getrauert hat? Jemand, der viel Schweres erlebt hat? Jemand, der einen geliebten Menschen verloren hat? Und weißt du, obwohl der Mensch dann gegangen ist, danke, du kannst dieses Bild schon wegnehmen, hatte sich diese Frage, warum nicht gestellt, überhaupt nicht. So ein starkes Vertrauen hat dieser Mensch zu Gott gehabt. Oder vielleicht war das überhaupt nicht derjenige, der gestorben war, oder sein Nächster. Aber vielleicht, weißt du was, die Menschen haben das Leben von dem Verstorbenen beobachtet, zugeschaut, und er hätte von sich selber sowas selber niemals erzählen können. Aber die Menschen, die sein Leben kannten, haben dieses Zeugnis einfach von ihm ausgesprochen und gesagt, er lebt nach diesem Motto, Gottes Wille kennt kein Warum. Und sie haben gesagt, wir müssen das auf seinem Grabstein hinschreiben. Oder war das vielleicht jemand, der um den Verstorbenen irgendwie getrauert hat und hat einfach diese Frage, warum, sich immer und immer wieder gestellt? Und es hat einfach so sehr geschmerzt in seinem Herzen, dass er sich gedacht hat, Schluss damit, ich kann es nicht weiter, ich muss einfach irgendwie damit aufhören. Weil er gemerkt hat, es hilft nicht. Es hilft nicht. Es in Wirklichkeit löst im Grunde genommen keinen Schmerz in mir. Und weißt du, vielleicht in Wirklichkeit war das ein Bekenntnis, war das ein Ausdruck der Glaube, war das eine Entscheidung, Gottes Wille kennt kein Warum. Ich möchte keine Fragen mehr stellen. Ich möchte mit Gott nicht mehr kämpfen. Und weißt du was, ich habe mir so verschiedene Gedanken gemacht, als ich immer und immer wieder auf diesem Friedhof spazieren gegangen bin. Aber eines Tages, diese alle Überlegungen, die ich einfach hatte, sind einfach wirklich bis auf Grund erschüttert worden. Weißt du was, ich habe etwas entdeckt. Eines Tages war es sehr heiß und ich war wieder auf diesem Friedhof unterwegs. Eigentlich gehe ich normalerweise durch, aber es war sehr heiß und ich habe Schatten gesucht. Somit mein Weg, diesmal war ganz anders. Und da habe ich eine Entdeckung gemacht, die eben dazu geführt hat, dass alles, was ich vorher dachte, irgendwie ausgewischt worden war. Ich habe nämlich ein anderer Grabstein entdeckt, der exakt gleich war wie der erste. Mit dem gleichen Spruch, natürlich der Name war anders. Und weißt du was, ich habe mir gedacht, Mensch, was soll denn das? Vorher habe ich mir gedacht, es handelt sich hier um etwas Einzigartiges. Mit irgendwie einer tiefen Geschichte. Etwas, diese Geschichte kenne ich zwar nicht, aber sie ist auf jeden Fall einmalig. Man kann sie definitiv nicht wiederholen. Aber wenn es einfach ein anderer Grabstein ist, mit gleichem Spruch irgendwo an eine andere Stelle, weißt du, dann hätte sich eventuell ganz anders das zugetraut haben. Es mag sein, weißt du, dass derjenige, der vielleicht seinem Nächsten verloren hat, der hat die Sache irgendwie erledigen müssen. Der ist vielleicht dann zu einem Steinmetz gegangen und er hatte einfach mit ihm dann gesprochen und gefragt und weißt du, der Steinmetz einfach holt irgendwie so ein Fotoalbum mit verschiedenen Modellen und da sind verschiedene Grabsteine, Stücke und der Spruch ist drauf und der Preis steht schon da. Weißt du, sowas, als würdest du quasi zu einem Geburtstag oder Jubiläum eine Karte aussuchen wollen und gehst du zu dem Laden um die Ecke. Ja, dann holst du einfach die Karte. Natürlich, du schreibst einfach ein paar persönliche Worte, aber weißt du, so ganz ehrlich, niemand würde sich quasi irgendwie so tief angesprochen fühlen von einer Karte. Warum nicht? Zumindest nicht von dem Titel, weil wir alle wissen, es ist irgendwie so ein Standardspruch.
Weißt du, diese Karte ist zu Hunderten, zu Tausenden irgendwie gedruckt worden. Und er hat einfach eventuell gar keinen besonderen Tiefgang, sondern jemand hat es einfach gefallen. Jemand hat eventuell diesen Grabstein einfach gefallen. Jemand hat diesen Spruch einfach einen Gefallen gefunden. Und weißt du was, das hat mich innerlich zu einer Frage geführt. Und diese Frage, das ist die erste Frage, die ich dir heute stellen möchte. Wie ist dein Glauben? Wie ist dein Glauben in deinem Leben? Ist er quasi einmalig, einzigartig, ein Abenteuer, was du mit deinem Gott irgendwie ausgemacht hast und immer wieder entdeckst? Oder ist das irgendwie so wie eine Standardkarte, die zu Hunderten, zu Tausenden irgendwie ausgedruckt worden ist? Wie ist dein Glaube? Ist das etwas Persönliches, ganz Individuelles? Und weißt du was, ein Glauben? Und Glauben stelle ich mir wie ein Vertrauen zwischen zwei Freunden. Und weißt du, in einer Beziehung zwischen zwei Freunden, wenn du ganz viel eingezahlt hast, bildlich gesprochen, dann kannst du auch was abheben. Weißt du, ich habe einen besonderen Freund in meinem Leben. Wenn er bei mir anruft, dann manchmal sprechen wir uns Dreivierteljahr überhaupt nicht, gar nicht. Wir tauschen gar nichts aus. Ich kriege manchmal etwas mit, was er einfach so tut. Und dann ruft er an und hat einfach einen Wunsch, eine Frage. Und weißt du was? Da ist ja gar kein Geplänkel oder sowas. Ja? Also ich sage, hey, wie geht's dir und so. Wir kennen diese alle Massagen. Gell? Also, ja, komm doch mal zu Punkt. Weißt du, ey, komm zu Punkt, sofort. Warum? Weißt du, unsere Beziehung ist stark. Wir haben sie über viele Jahre aufgebaut. Da kann über diese Brücke der Beziehung ein Panzer fahren. Und weißt du, es wird einfach tragen. Es wird tragen. Und eines Tages, weißt du, er hat sich, sagen wir mal, mein Freund etwas erlaubt, was im Grunde genommen mich irgendwie innerlich herausgeführt hat. Es hat mich sehr stark herausgefordert. Und was nicht so ganz gut war. Weißt du, und ich bin zu ihm gekommen, weißt du was? Das hat mich herausgefordert, was du gemacht hast, was du gesagt hast. Aber weißt du, ich möchte dir etwas sagen. Du hast 3.000 Euro auf einmal abgehoben. Aber weißt du was, du kannst dir leisten. Da ist 300.000 drauf. Und er wusste sehr genau, was ich meine. Er wusste, ja, er ist ein bisschen über die Stränge geschlagen. Aber weißt du, unsere Beziehung hat das einfach ausgehalten. Und weißt du, Glaube, die kein Warum kennt, zeigt sich durch eine gewisse Unerschütterlichkeit, Festigkeit. Wenn ein Wind kommt, weißt du, dann kracht sie nicht zusammen. Es wird nicht zerstört werden, geht nicht kaputt. Aber weißt du was? Das Kuriose dabei, dass wir Christen im Grunde genommen über starken Glauben überhaupt nicht sprechen. Ja? Warum ist das denn im Grunde genommen so? Weil es im Hintergrund, es schwebt immer eine Bewertung, eine Note, ein Vergleich, die das einfach mit sich bringt, ein direkter oder indirekter Vergleich. Weil wenn es einen starken Glauben gibt, dann muss es einen schwachen Glauben geben. Und weißt du, wir Christen, wir sind alle lieb, wir sind alle nett zueinander. Und im Grunde genommen, heute würden wir hochwahrscheinlich sagen, Mensch, das ist diskriminierend. Wie kannst du denn nur eigentlich? Aber es kann auch sein, dass es uns gewisse Instrumente fehlen, um einen Glauben tatsächlich zu messen. Vielleicht irgendeine Latte, mit der wir irgendwie Glauben messen könnten. Und in welchen Einheiten könnten wir das überhaupt bewerkstelligen? So die Größe misst man in Zentimeter, Gewicht in Kilogramm und Kraft in Newton. Und es gibt hunderte, tausende verschiedene Einheiten. Aber welche Einheit gibt es im Grunde genommen für einen Glauben? Wie misst man Glauben eines Menschen? Und weißt du, obwohl wir Christen damit echt Probleme haben, möchte ich dir etwas sagen. Das ist eigentlich eine große Differenz dabei. Jesus hat überhaupt gar kein Problem, an Glauben eines Menschen zu messen. Weißt du, er hat einen römischen Soldaten getroffen und sagte, so einen Glauben habe ich in Israel nicht gesehen. Also Jesus hat an Glauben eines Menschen gemessen. Weißt du, Jesus hat Glauben von seinen Jungen getadelt und sagte, Mensch, ihr kleinen Gläubigen. Weißt du, als der Petrus in die Fluten stürzte und Jesus hat ihm aus der Patsche geholfen, dann hat ihn getadelt. Und weißt du, Petrus war in Fokus in dieser Szene und wahrscheinlich, wenn er von der Bühne runtergegangen wäre, ganz rot im Gesicht. Aber das Interessante, weißt du, im Boot sitzen 11 Jünger, die wahrscheinlich überhaupt gar keinen Mut hatten, überhaupt solche Frage Jesus zu stellen, zu schweigen, aus dem Boot zu steigen. Und weißt du was, obwohl wir eigentlich schon so schwer tun, Glauben zu messen, so viel hängt von Glauben ab. So viel hängt von Glauben, von deinem persönlichen Glauben ab. Jesus konnte in seiner Heimatstadt nicht so viele Wunder tun. Warum? Weil sie keinen Glauben hatten. Weil sie in ihm, an Jesus, das war im Grunde genommen durchaus ein populärer Name, gesehen haben aus Fleisch und Blut. Ja, wir können durch seine Schwester und alle seine Brüder sind hier, Johannes und Jakobus und nicht der Messias haben sie in Jesus gesehen. Und ich habe eine zweite Frage heute für dich mitgebracht. Wie fühlst du dich dabei, während ich vielleicht so von starkem Glauben spreche? Spürst du so einen gewissen Druck in deinem Herzen, dich zu vergleichen? Vielleicht so ein gewisser Druck, der für eventuell deine Glaubensschwäche offenbaren würde und eventuell auch damit verbunden dann, Mensch, wie kann ich in diesem Bereich wachsen? Wie kann ich in diesem Bereich nach vorne kommen? Wie kann ich in meinem Leben einen starken Glauben entwickeln? Und natürlich, ganz klare Sache, viel beten, viel Bibel lesen, beide Popbacken zusammenkneifend und arbeiten. Ist das so? Ich glaube, in unserer Industrienation könnten wir damit tatsächlich etwas ableiten. Wir spüren einfach in der Mitte der Gesellschaft diesen Leistungsdruck. Schon in der Grundschule wird dir beigebracht, Mensch, in vierter Klasse, du musst dich entscheiden, entweder deine Karriere bergab oder berghoch. Ja. Ich fand das immer einfach bei meinen Töchtern richtig sehr herausfordernd. In diesem Alter, gell, in Polen geht die Grundschule bis zur 8. Klasse. Vielleicht ist es auch zu spät. Würde Jesus mit dir auch ganz stark ins Gericht gehen, würde dein Glauben sehen würde. Ihr Lieben, wenn wir so ein Instrumentarium in der Gemeinde hätten, irgendeine Messlatte, vielleicht so wie für die Kinder, wir haben in der Kinder immer auf der an einer Stelle in der Wohnung immer angestrichen, ja, Datum und wie hoch das Kind war. Und stell dir vor, so was haben wir in der Gemeinde irgendwo, so im Foyerbereich und du kommst rein und dann kannst du sofort einfach schauen, wo du stehst und die Leute einfach beobachten dieses Geschehen und kommentieren das. Wie schrecklich, oder? Wie schrecklich, wie unmöglich. Aber es kann sein, dass es auch ermutigend wäre, wenn wir kleine Erfolge tatsächlich feiern würden. Wenn wir sagen, Mensch, du hast 5 Einheiten jetzt geschafft, du bist gewachsen, Bruder, komm doch rein. Wäre das irgendwie nicht toll in unserer Gemeinde? Aber weißt du, ob wir das uns wünschen oder nicht, es ist völlig egal. Wir haben keine Glaubenslatte in unserer Gemeinde und wir werden sie auch nicht bekommen. Und weißt du, ich möchte dir etwas sagen. Gott will uns an dieser Stelle komplett anders abholen, als wir es eventuell denken würden. Jesus möchte den Druck von deinen Schultern wegnehmen, der eventuell an dieser Stelle an dir lastet. Jesus möchte dich nicht irgendwie abkanzeln. Jesus möchte dich an dieser Stelle abholen, wo du stehst und dir eine neue Orientierung geben, damit du weißt, was zu tun hast. Und weißt du, eine starke Glaube, dieser Begriff, das kann eventuell eine große Last sein in deinem Leben, mit Leistung stark verbunden. Aber ich glaube, Jesus ist heute da, um den verlorenen Mut dir wiederzugeben. Und ihr Lieben, ich habe heute eine einzige Bibelstelle, zwei Verse mitgebracht. Und ich möchte die gleich vorlesen. Das ist aus dem Lukas-Evangelium, 17. Kapitel, 5. und 6. Vers. Muss ja nicht aufmachen, es ist sehr, sehr kurz. Und es steht hier, und die Apostel sprachen zu dem Herrn, stärke uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet, wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und verpflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorsam sein. Weißt du, die Jünger kommen offensichtlich eines Tages zu Jesus und sie stellen ihm diese Frage. Jesus, könntest du uns irgendwie helfen? Kannst du unseren Glauben stärken? Und weißt du, Lukas Evangelium verrät uns im Grunde genommen keine Details. Was war der Hintergrund? An dieser Stelle wissen wir überhaupt nicht. Und wenn wir quasi den Kontext lesen, macht so der Eindruck, als wäre es quasi herausgerissen, und an vielen verschiedenen Stellen müssen wir suchen nach Erklärung und forschen und vergleichen verschiedene andere Bibelstellen, obwohl Lukas in seiner Art sehr detailliert war. Der geliebte Arzt, von dem Paulus so bezeichnet hat. Trotzdem an dieser Stelle lieferte er im Grunde genommen keine ausreichende Beschreibung. Weißt du, manche Geschichten stehen nur ausschließlich in Lukas Evangelium. So, wenn wir Johannes Evangelium lesen, weißt du, das ist, da gibt es oft kurze, knackige Feststellungen. Das Wort wurde Fleisch. Ja, okay, super. Ja. Ja, und dann kommt die nächste Feststellung. Natürlich sind sie miteinander verbunden und natürlich bauen sie aufeinander auf. Aber an dieser Stelle fehlt uns ein gewisser Detaillierungsgrad. Wir wissen es nicht. Weißt du, es kann sein, dass gerade diese Stelle war vorher, dass sie diesen Dämon nicht hätten austreiben können. Und sie merken, wie schwach sie sind. Dann kommen sie zu Jesus und stellen ihm diese Frage: Jesus, könntest du doch bitte mal mein Glauben stärken? Oder es kann sein, dass Jesus irgendwie in den Leviten gelesen hat und sie merken dann irgendwie, boah, ja, okay, gut, ja, so geht's dann nicht weiter. Oder es kann sein, dass es ein gewisses Resümee war. Nach einer gewissen Zeit, wir wissen, die Jünger sind einfach circa 3 Jahre mit Jesus durchs Land gezogen, nach gewisser Zeit haben sie einfach gemerkt, es fehlt wesentlich, das ist nicht nur so ein bisschen, sondern es fehlt wirklich. Aber was macht Jesus? Und das ist, wo der Fokus in dieser Bibelstelle liegt. Weißt du, Jesus kommt zu ihnen nicht und sagt, oh, da hast du noch sehr viel zu tun, mein Junge. Nein. Weißt du, im Grunde genommen, wenn wir das für uns heute übersetzen würden, Jesus kommt zu ihnen und sagt, ihr Lieben, mit einem kleinen Glauben kann man große Dinge bewegen und verändern. Und weißt du, für mich ist das revolutionär. Mich holt das innerlich ab, weil ich merke, Jesus ist nicht dafür da, um mich abzukanzeln, sondern er holt mich da, wo ich gerade stehe, wo ich schwach bin, wo ich vielleicht nicht weiter weiß. Und er sagt, Junge, mit deinem Glauben kannst du etwas in deinem Leben erreichen. Und ihr Lieben, ein Glaube, was etwas verändert, was etwas bewegt. Wie funktioniert das? Du schläfst eines Tages drüber und dann fällt in der Früh, zack, bumm, auf deinen Kopf. Nein. Das ist ein Prozess in deinem Leben. Weißt du, das ist ein Prozess in deinem Leben. Es ist klar, das ist natürlich eine rhetorische Frage. Weißt du, bei Abraham haben wir gesehen, er ist mit
Gott gewandelt. Er hat ein persönliches, individuelles Abenteuer mit Gott gehabt. Etwas, was nicht übertragbar war. Und dann sehen wir den Isaak. Er hat ein eigenes Abenteuer mit Gott gehabt. Und hier komme ich zu der dritten Frage, die ich dir heute stellen möchte. Was ist dein persönliches Abenteuer mit Gott in deinem Leben, wo Gott investiert hat, in dein Leben zu dir gesprochen hat, Veränderungen dir geschenkt hat, Schritte gelenkt hat, ein Wunder in deinem Leben getan, dich aus dem finsteren Tal herausgeholt, geholfen hat? Ihr Lieben, ein starker Glauben muss auf der Straße des Lebens heruntergeholt werden. Und das ist, was Gott tatsächlich in deinem Leben tun möchte. Dein Glaube auf der Straße des Lebens zu bringen. Ein Glaube entsteht nicht hinter der Mauer eines Klosters, hinter verschlossenen Tür, sondern in der Mitte deines Lebens. Und weißt du was, ich verrate dir, es ist völlig egal, wie viele Glaubenseinheiten hast du in deinem Leben erreicht? Das ist nicht so wichtig. Es ist wichtig, ob du diese Abenteuer mit Gott, mit Jesus in deinem Leben bestreitest. Ihr Lieben, lass uns aufstehen. Die Musiker können schon nach vorne kommen. In meiner Predigtvorbereitung habe ich ein Bild gehabt, was Gott mir gegeben hat. Und das möchte ich euch weitergeben. Weil ich glaube, der eine oder andere, der heute gekommen ist, du hast dir eine Frage gestellt, was kann ich tun? Was kann ich mit diesem Glauben tun, was ich bekommen habe in mein Leben? Was kann ich tun? Du bist zu Gott gekommen und ihm diese Frage gestellt. Weißt du, Gott hat mir so ein Bild geschenkt, von einem großen Weizenfeld. Und in der Wald in Gämmering kenne ich das. Da ist der Weizen wirklich so goldig, sehr schön, bereit zum Ernten. Und da habe ich eine Person gesehen, die stand in Mitte dieses Feldes, hat sich diese Frage gestellt und hat eine Sense in der Hand gehabt. Enttäuscht. Die Person war voll Enttäuschung. Und vielleicht bist du auch so enttäuscht, weil du merkst, meine Möglichkeiten sind so bescheiden. Und weißt du was, diese Person hat diese Sense hingeschmissen und voller Enttäuschung gegangen. Und das ist komisch. Sie hätte einfach so viel einbringen können in die Scheune. Aber weißt du was, die Person war so enttäuscht, weil sie kannte einfach so diese große Erntemaschinen. Und ich habe so den Eindruck, dir heute zu sagen, Gott möchte dir sagen, gebrauche dein Glaube. Gebrauche dein Glauben. Vergleiche dich nicht mit jemand anders, sondern gebrauche dein Glauben. Bring deinen kleinen Glauben auf die Straße deines Lebens. Handle damit. Und ich will dich heute herausfordern. Ich weiß nicht, wo du stehst. Ich weiß nicht, was du erlebt hast letzte Zeit in der Arbeit, in der Familie, Schwierigkeiten. Wir werden im Hintergrund Musik spielen und ich will dich ermutigen, komm auf deinen Nachbar zu. Können wir uns so zu zweit, zu dritt versammeln? Und betet füreinander. Betet füreinander. Nicht sehr komplex, aber ich will dich ermutigen, dass du für deinen Freund, für deinen Nächsten betest und sagst, Gott, schenk ihm 2 oder 3 Punkte für sein Leben, wie er seinen kleinen Glauben auf die Straße des Lebens bringen kann. Und weißt du, wenn du das so ehrlich betest, wenn du ehrlich zu Gott kommst jetzt, er wird dich nicht im Stich lassen. Das garantiere ich dir. Jesus ist heute da. Er wird zu dir sprechen. Und du wirst eine neue Freiheit in deinem Herzen bekommen. Zum Handeln, zum nach vorne gehen.
um dein Glauben, deinen kleinen Glauben auf die Straße deines Lebens zu bringen. Ihr Lieben, können wir das machen? Können wir das machen? Kommt einfach zueinander und betet füreinander. Macht das ganz ehrlich. Ruft zu Gott. Er ist jetzt heute da. Und er wird dein Gebet hören. Und er wird dich nicht im Stich lassen.